Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Heute Abend möchte ich gerne den ganzen Seminar mit diesem Thema Heilung erlebe Gottes Kraft. Und ich möchte gerne gleich von vornherein mit einem Glaubensstatement beginnen, wo ich riskiere, ich glaube, dass ihr das auch genauso glaubt wie ich. Wir glauben an den Sohn Gottes, Jesus Christus. So weit, so gut? Glauben wir an den Sohn Gottes? Schön. Er ist heute noch der einzige Weg zum Vater. Er kann immer noch Schuld vergeben und Menschen heilen. Ich habe heute den ganzen Vormittag, die ganze Zeit darüber gesprochen, über Verheißungen und Prinzipien. Und die Verheißungen und Prinzipien sind so wichtig für uns, und wenn wir sie nicht kennen und sie nicht tief in unser Herzen gesessen sind, werden wir sie nie umsetzen können. Werden wir nie Gottes Kraft erleben, wenn wir nicht wissen, wer unser Gott ist, wozu er fähig ist, wie er handelt, was er tut, was er nicht tut und so weiter und so fort. Und so ein Glaubensbekenntnis, das muss auch bei uns heftig sein. Man hat mir mal gesagt, du kannst nur das tun, was du tun kannst, wenn du weißt, wer du bist. Nach meiner Schule mit 18 habe ich ungefähr 2 Jahre lang einen Freiwilligendienst gemacht bei uns in Israel, bei der israelischen Polizei. Und ich durfte einfach als Polizist voll tätig, voll fähig arbeiten, alles. Ich war auch bewaffnet, schwer bewaffnet zum Teil. Ich habe das geliebt, dieses Uniform anzuhaben. Hey, das war mega. Und diese Polizeikappe und die Waffe hier an der Seite, die Handschellen klackern hinten die ganze Zeit, tak, 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 wenn man läuft. Und hey, das war richtig, richtig eine geile Sache. Diese Uniform hat mir das Recht gegeben, alles zu tun, was ich tun kann. Freunde, mit einer Handbewegung habe ich die größten LKW und die kleinste Auto gestoppt. Und mit dieser Kappe auf dem Kopf durfte ich jeden Menschen sagen, Führerschein und Papiere bitte. Und dann mit einer anderen Handbewegung fahren sie weiter. Jeden Mensch, der diese Uniform, diese uniformierten Menschen gesehen hat, wusste, der Mann darf machen, was er gerade macht. Und jetzt stellt euch vor, ich versuche dasselbe zu tun, so in Zivil. Da werde ich sehr viele Stinkefinger sehen, Pfiffe hören, wahrscheinlich ein paar nette Wörtchen werden auch zu meinen Ohren kommen und so weiter und so fort. Aber diese Uniform hat mir Fähigkeiten gegeben und Berechtigungen geliehen, die ein anderer ohne Uniform nicht darf. Und Gott hat uns befähigt und Gott hat uns berufen und Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir befähigt sind, das zu tun, was der Himmel verwirklichen will. So, wenn du so willst, Gott sitzt im Himmel und wir sind der Himmelbodenpersonal. Gott sitzt auf seinem Thron, der Heilige Geist wohnt und wirkt durch, also in uns und wirkt durch uns auf der Erde. Und wenn wir sagen, Herr, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erde, dann sind wir die Umsetzer dieser Willen Gottes. Wie soll Gottes Wille geschehen, wenn wir Gottes Wille nicht tun? Und wir haben heute gelernt, es ist Gottes Wille, dass Menschen gesund werden. So, ich möchte euch nur zur Einführung so ein paar Gedanken über Heilung, wie wir Heilung in der Bibel sehen. Und übrigens, die Liste ist viel zu lang, da sind nur so ein paar Gedanken nur, nicht mehr und nicht weniger. Heilung geschieht durch Gebet und Glauben. Wir beten und wir glauben für Heilung und wir erleben Heilung. Wir Glauben oder Heilung geschieht auch durch Handauflegung und Salben mit Öl. Was hat das mit Öl, das Öl mit sich? Ich liebe das immer wieder. Ich habe so ein paar Israel-Spezialisten, so Israel-Fanatiker nenne ich sie in Liebe und Ehre. Und die wollen immer was von Israel haben. Und das ist okay so. Israel ist ein schönes Land, ist ein heiliges Land, ist wunderbar. Aber die wollen ein Salböl aus Israel. Und okay, ich muss innerlich ein bisschen ein kleines Smilchen so haben, weil die Öl aus Deutschland macht es genauso, weil um die Substanz Öl geht es nicht, aber um die Symbolik des Öles geht es. Früher wurden Könige und Propheten mit Öl gesalbt. Als öffentliches Zeichen dieser Person füllt Autorität und Macht, hat dieses Amt bekommen. So, wenn wir Kranke mit Öl salben, wir bringen die Autorität und die Macht des allmächtigen Gottes über. Das ist die Symbolik für die Macht und dieses Shekhinah, was man auf Hebräisch Shekhinah nennt. Das Zelten, das Wohnen der Gegenwart Gottes auf dieser Menschen. Und deswegen nehmen wir diese Symbolik von Ölsalben. Aber die Substanz Öl an sich, der hat keine heilende Kraft. Aber mit dem Glauben und den Handlungen kann sowas passieren. So, Heilung kann auch durch die Fürbitte auch passieren, wenn wir für Kranke beten. Wenn wir uns einigen, und übrigens, ich habe auch Heilung auf die Art und Weise erlebt, dass eine Mama zu mir kam und sagt, kann man für meine Mutter, für meinen Mann, für wer auch immer beten, der liegt zu Hause krank. Und da haben wir uns eins gemacht im Gebet und Gott hat auch Gnade geschenkt und Heilung ist auch passiert. Heilung kann auch in außergewöhnliche Handlungen passieren. Komme ich nachher dazu. Ich habe euch heute das Zeugnis erzählt von diesem Taschentuch. Oder gestern war das? Heute? Heute. Habe ich euch erzählt, wir haben noch viel mehr erlebt, aber Jesus hat öfters außergewöhnlich gehandelt. Okay? Und da können auch Wunder passieren. Und jetzt kommt's. Heilung geschieht durch handelnde Christen. Und das ist das allerentscheidende Element, weil wenn die handelnden Christen das alles nicht ausführen, wird nichts als zur Heilung geschieht durch dich. Ho. Ja, wir erwarten Heilung, dass Gott uns heilt oder dass Gott uns zum Heilung gebraucht, aber wenn keiner für Heilung betet, wie soll Heilung geschehen? Amen. Und wir sind alle herausgefordert, diesen Auftrag zu erleben und durchzuführen, der sagt, okay, Gott, das ist eine Sache, von der du schwärmst und das ist eine Sache, die in mein Leben offenbart werden soll. In diesem Sinne würde ich sagen, Heilung und Heilungswunder sind Erbe und Auftrag für den Gläubigen. Erbe und Auftrag, das ist beides zusammen. Ich bringe euch nur auf die guten Gedanken gerade. Zur Predigt komme ich gleich. Lass uns die Erbe schauen. Was ist Erbe und was ist Auftrag? Erbe. Markus 16, 17 und 18. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Das sind die glauben, nicht nur die Pfingstler. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das ist Erbe. Erbe, das ist Erbe. Diese Zeichen und Wunder folgen denen, die glauben. Diese Zeichen und Wunder folgen denen, die glauben. Diese Zeichen und Wunder folgen denen, die glauben. Wenn du an den Namen Jesus Christus glaubst, läufst du und hinter dir als ein Anhänger voll mit Wunder, voll mit Kraft Gottes, voll mit Wunderwirkungen. Warum? Weil das sagt die Bibel. Diese Zeichen und Wunder werden denen folgen, die glauben. Wenn du ein Gläubiger bist, kannst du nichts mehr dafür. Deswegen, ich habe gesagt, ich mag diese 10 Steps for Healing, irgendwie die 10 Schritte zur Kraft der Heilung. Das ist Quatsch. Diese Zeichen und Wunder folgen die Gläubigen. Das ist eine Verheißung und ein Prinzip, Freunde. Wir glauben an den Namen Jesu. Hinter uns ist ein Anhänger voller Wunder, voller Glauben, voller Wunderverbringung. Steht ja denen, die glauben. So, lass uns noch mal kurz analysieren. Hier steht nicht, diese Zeichen und Wunder werden die Pastoren folgen, so, und nicht die Ältesten folgen. Es steht auch nicht, die alten Hasen der Gemeinde folgen. Nein, hier steht, diese Zeichen und Wunder folgen denen, die glauben. Und deswegen habe ich meinen lieben Freund Flo in Ulm, der Neuling bei uns, in diese Connect Group, in diese Hauskreis bei mir, der Power of Healing, haben gesagt, Flo, du kannst heute schon Menschen heilen, du kannst heute schon Tote auferwecken, du kannst heute schon Gottes Kraft erleben, weil du glaubst und diese Zeichen und Wunder folgen denen, die an meinem Namen glauben. Also im Prinzip, Wunder und Wunderwirkungen, Freunde, müssen für uns kein nichts Besonderes sein, nicht Fremdes, sondern natürlich sein. Weil diese Zeichen und Wunder denen folgen, die glauben. Was wir aber heute machen, statt dass die Wunder und Zeichen uns folgen, wir folgen die Zeichen und Wunder. Wir folgen die Prediger, die irgendwas drauf haben. Wir folgen die Veranstaltungen, da wo etwas spektakulär wird, wo so der Pastor etwas lauter ist und vielleicht dreimal auf dem Boden schläft und dreimal schüttelt und keine Ahnung was macht. Und das ist spektakulär. Und derzeit, wo du ein Anhänger voller Glaubenswunder, voller Taten Gottes, voller Taten des Himmels hinter dir herläuft, aber wir bemerken ihn hinter uns einfach nicht. Wir schauen nicht so gerne in den Rückspiegel. Da liegt viel Kram in dem Anhänger noch dazu. Diese Zeichen und Wunder werden denen folgen, die glauben. Glaubst du an den Namen Jesu? Dann folgen dir diese Zeichen und Wunder. Im Namen Jesu wirst du Dämonen austreiben, wirst du in neuen Sprachen reden, wirst du Schlangen aufheben und wenn du etwas Tödliches trinkst, wird dir nichts passieren, keine Schäden kommen auf dich. Schwachen wirst du die Hände auflegen und das wird ihnen wohl befinden. Das ist eine Verheißung und ein Prinzip. Verheißung, weil der Anhänger hinter uns ein Prinzip ist, wenn wir glauben. Deswegen sage ich, übernatürlich, natürlich leben, nur wenn wir diese Prinzipien kapiert haben. Wenn wir diese Prinzipien inhaliert haben. Ich weiß, für den einen oder den anderen ist das, wow, echt, das ist mir zu weit weg, das habe ich noch nie so erlebt. Ja. Ich bin nicht hier, um irgendjemanden zu richten oder zu verurteilen, aber wann hast du das letzte Mal für Wunder gebetet? Ja, kein Wunder, wenn das schon lange her ist, dass du das nichts erlebt hast. Wann war das letzte Mal, dass du was Tödliches, ich meine jetzt im übertragenen Sinne, was riskiert hast für den Reich Gottes? Also ich trinke auch kein Gift zu Hause, keine Angst. Und sage jetzt im Namen Jesu, Schaka, auf X. Mit Eiswürfel am besten. Und Feuer, Sambuka, irgendwas. Versteht ihr? Aber im Vertrauen auf Gott, diese Zeichen und Wunder folgen denen, die in meinem Namen glauben. Das ist Erbe. Zeichen und Wunder folgen uns, Freunde. Also Jesus hat uns quasi berufen und befähigt, hat uns berufen und uns die Zurüstung gleich mitgegeben, hat uns berufen, beauftragt und das ganze Paket voller seiner Gnade einfach mitgegeben. Ist unser Jesus nicht wunderbar, Freunde? Ist das nicht schon an so einen Gott zu glauben, der für uns schon alles vollbracht hast, wir sollen nur leben, genießen, gehorchen, umsetzen. Also du musst nicht mal was dafür machen, dass du heilen kannst. Du lebst und das Ding folgt dir nach. So für diejenigen, die gedacht haben, ich bin nicht heilig genug, um für Heilung zu beten. Für diejenigen, die gedacht haben, ich bin nicht heilig genug, um mich taufen zu lassen. Du wirst nie heilig genug für die Taufe, mein Schatz. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Die, übrigens nur so nebenbei, falls du nicht getauft bist und dir die nächste Taufe plantierst, die Werbung dafür, okay? Wer ist für die Taufe fähig und bereit? Ganz richtig, die Frischbekehrten, nicht die Glaubensreifen. Tut mir leid. Petrus predigte, 3000 Menschen bekehren sich, sie wurden getauft, hinzugetan und dann sie werden in der Jüngerschaft geführt. Erst getauft und dann nicht in die Jüngerschaft und dann getauft. Nicht erstmal die 5 Alpha-Kurse und die 30 Alpha-Kurse plus und dann Alpha-Kurse plus und dann how to heal the sick und dann how to invest in the church und how to, I don't know, manage whatever. Das ist so ein Kram, den wir in unseren Gemeinden betreiben. Tut mir leid, das ist dämlich. Macht man nicht. Reif für die Taufe ist, wer sein Leben Jesus übergeben hat. Punkt. Für die Glaubenstaufe ist reif, wer sein Leben Jesus übergeben hat. Punkt. Sehen wir Philippus läuft neben die Kutsche, steigt neben dem Äthiopier, der liest Jesaja, er erklärt ihm Jesus von Jesaja. Und scheinbar erklärt ihm gleich, wenn du an ihm glaubst, lässt du dich taufen. Die fahren mit der Kutsche und der Äthiopier sagt ihm, hey, da ist eine Pfütze Wasser, was hindert, dass ich mich taufen lasse? Nichts, ab ins Wasser. Oh, wie reif war denn dieser Äthiopier? Gar nicht. Er war nicht mal ein Jude. Cornelius bekehrt sich, er und seine Familie, ab, Schaka, ins Wasser, Taka, fertig. Nachher kommt die Lehre und die fünf Alpha-Kurse plus Alpha-Kurs Gold zum Schluss. So. Dann bist du der reife, goldene Christ, dein wunderbaren Christ. Diese Zeichen und Wunder folgen denen, die an meinen glauben. Das ist die Erbe, das ist das Geschenk, das ist der Auftrag, um dieses Geschenk auszupacken. Wenn ihr aber hingeht, wenn ihr eure Menschen begegnet und mit dieser freudigen Botschaft begegnen wollt, dann wisst ihr Bescheid, sagt, hey, Gott ist Mensch geworden, er liebt dich, er kann heilen, er kann vergeben, er kann auferstehen. Und ich sage dir am besten so ein Evangelisationstipp von mir, so von Freund zu Freund unter vier Augen, hat nichts mit meiner Predigt zu tun, nur so unter vier Augen, okay? Wenn du evangelisieren bist, bitte, vergiss die ganze dogmatische Diskussionen. Die Bibel sagt nicht die katholische Kirche, sondern die evangelische, sondern die Maria heißt, sondern dass Jesus sagt, diese Diskussionen bringen rein gar nichts. Du könntest vielleicht als guter, im Wort fundierter Christ vielleicht so eine Diskussion gewinnen, aber den Mensch gleich dreimal verlieren. Das will man auch nicht, oder? Das beste Evangelisation, die du machen kannst, ist das, was diese Blinder getan hat. Der von Jesus geheilt worden war und der Ältesten der Juden kam und sagte, hey, sag ein Wort zu diesem Mann, der dich geheilt hat. Ah, oh, der ist bestimmt ein Gott. Sag, hey, wie sagst du an Gott, ist nur ein Mensch, ist vielleicht ein Dämon oder ein Magier. Sag, ob er das war oder nicht, das weiß ich nicht, aber eins weiß ich, das ist Evangelisation. Ich war blind, jetzt sehe ich. So, die beste Evangelisation, die du geben kannst, erzähl deine Story. Erzähl, wie gut Gott zu dir war. Erzähl, wie Gott dein Leben verändert hat und vergiss Johannes 3,16, bitte. Denn Gott hat die Hunde und so. Es ist wichtig, es ist im weiteren Stadion, es ist als seine Häubchen oben drauf. Aber erzähl, weißt du was, meine Nachbarn, die haben nie von mir ein Bibelvers gehört. Aber sie haben das ganze Evangelium schon gesehen. Ich weiß jetzt den Namen von dem, ich weiß nicht, ob das Bonhoeffer war oder einer der großen Theologen, der hat einmal gesagt, evangelisiere alle Zeit und benutze Worte, wenn notwendig ist. Macht das Sinn? Wie evangelisieren wir? Mein Nachbar ist krank, ich bete für Heilung und es geschieht. Ich präsentiere den Himmel, ich präsentiere Gottes Kraft, ich präsentiere Jesus live und in Farbe. Ich präsentiere den Himmel so. Das ist unser Auftrag. Erbe und Auftrag, das ist Heilung für Jesus. Und ich habe heute erwähnt, diese Erbe und dieser Auftrag sind uns leider entgangen in der Kirche. Sind uns leider nicht mehr so richtig vorhanden, aber ist okay, nicht schön, aber wir wollen glauben, dass Gottes Kraft soll in diesem Auftrag und Erbe durch uns Christen wieder sichtbar werden. Gott möchte seine Kirche wiederbeleben, Gott möchte seine Kinder in Deutschland wiederbeleben, Gott möchte die Gläubigen in Deutschland wiederbeleben und wir erleben in vielen Gemeinden, wie Gott richtig einen Geist der Erweckung hineinschickt, wo Menschen richtig Feuer wieder fassen, wo Menschen wieder an das glauben, was uns ursprünglich gehört, eine reine Kraft Gottes. Und ich sage noch einmal, Freunde, hier habe ich keinen Ton von Pfingsten gelesen. Hier habe ich nicht gesagt, die Pfingstler und die Baptisten und die Katholiken und was weiß ich, was für Kram wir aus Gottes Reich gemacht haben mit unseren tausend Denominationen, Scham und Schande eigentlich. Hier geht es um, wer an Jesus glaubt, hat diese Kraft und kann diese Kraft setzen. Ich rede nicht über Denominationen und Konfessionen, ich rede über den lebendigen Sohn Gottes, Jesus Christus und den Glaube an ihm, die den Himmel in Bewegung setzen kann. Dein Glaube setzt den Himmel in Bewegung. Deine Gebete setzen Gott in Bewegung. Deine Gebete setzen Gottes Geist in Action. Der Himmel bewegt sich, wenn du dich im Glauben bewegst und anfängst im Glauben zu handeln, da bewegt sich der ganze Himmel. Und deswegen glaube ich, dass Gott diese Kraft wieder sichtbar machen will durch die Kirche. Und du bist heute einfach dran. Neben uns in einem Ort gibt es eine katholische Kirche, auf der ich extrem stolz bin. Ich habe in zwei verschiedenen Veranstaltungen zwei verschiedene Frauen kennengelernt. Ich war auf zwei verschiedene Geburtstage und in diese zwei Geburtstage waren eben diese zwei Frauen. Die gehen in diese eine und selbe katholische Kirche in einem Nebenort. Und die beiden Mädels haben geschwärmt von ihrer Kirche. Und ich soll mal vorbeischauen, weil sie sehr charismatisch, das ist sehr lebendig, das ist sehr was weiß ich was. Gesagt, getan, was habe ich zu verlieren? Man hat mir gesagt, der Gottesdienst beginnt um 6, am besten kommst du um 5, weil sonst gibt es keinen Platz. Alles klar, das hat mich sehr angetan, muss ich ehrlich sagen. Und um 5 war ich mit noch einer Frau aus unserer Gemeinde, die diese Kirche bereits kennt. Wir sind hingefahren und da war die Kirche noch so halbwegs leer. Und da gab erstmal eine Stunde die traditionellen Gebete, Rosenkranz und keine Ahnung. Und Beichtestuhl war auch vorhanden und alles, was so in der katholischen Kirche normal ist. Okay, habe ich einfach zugeschaut. Ich war aber von den Erzählungen der Frauen so gefesselt, dass ich mich nicht getraut habe, den Platz zu verlassen, weil die Menschen strömten immer rein und raus und ich wollte meinen Platz nicht verlieren. Ohne Scherz. Um 18 Uhr begann der Gottesdienst. Plötzlich sehe ich, wie Gitarristin, Saxophonistin, Cajonist irgendwas sich nach vorne schiebt und die fangen an zu singen aus einem Liederbuch, Lieder, die ich sogar kannte. Und von der Seite von irgendwo vorne kamen 3 Priester mit ihren geilen Gewändern, so weiß und grüne Schals und glitzi-glatzi drum. Und was weiß ich, einer von denen war sogar ein Afrikaner. Und die standen alle 3 so vorne am Altar. Die Lobpreisband hat gesungen und die haben hin und her getanzt und geklatscht. Und ich dachte, alter Schwede, ich habe geklatscht mit, dass ich sagen kann, ich habe mal in der katholischen Kirche geklatscht. Und hey, die ganze Kirche war plötzlich voll, mehr als 250 Leute, wenn nicht sogar mehr. Die Menschen kommen und bringen ihren Gartenstühle mit, weil sie wissen, die Bänke werden voll sein. Sie sitzen in den Gängen auf den Seiten bis außerhalb von der Tür. So etwas habe ich nie erlebt. Und dann haben sie Gottesdienst gefeiert wie die Wildmeister. Die haben Lobpreis gemacht. Ich dachte, ich sehe falsch. Und irgendwann mal nach der Lobpreis vor der Predigt gab es so einen Teil, wo sie gebetet und laut, ich sage jetzt mal, Buße getan haben und ich dachte, ich bin hier im falschen Film. So etwas habe ich nicht mal in unserer charismatischen Gemeinde erlebt. Die haben erst angefangen, laut Buße zu tun und richtig Schuld zu bekennen, laut und deutlich. Herr, vergib mir, dass ich mein Schiff bescheißt habe und vergib mir, dass ich meine Schwiegermutter, solche Gebete. Und nicht 1 und nicht 2 und nicht 10. Hey, das war verrückt. Ich dachte, hallo, geht's noch? Okay, lass uns was Schönes erleben. Es gibt so diese charismatische Erneuerung innerhalb der katholischen Kirche. Und wenn du noch nie sowas erlebt hast, das kann ich nur dir empfehlen, mal einfach mal so vorbeizuschauen, was andere Glaubensgeschwister tun. Das ist sehr wertvoll. Und dann hat der Priester da war noch ein Priester zu Gast, meine ich, aus Österreich, der hat eine Predigt rausgehauen. Ich dachte, Mama mia, der Kerl hat das echt drauf. So, dass die Leute immer wieder mal drin gelacht haben und das war witzig und lustig. Er hat silber gelacht. Ich dachte, wow, geht's doch. Und irgendwann mal gab es gegen Ende der Eucharistie. Das Abendmahl wurde gefeiert. Die wussten nicht, ist katholisch, nicht katholisch. Das war ihnen sowas von egal. Jeder hat, der mitmachen wollte, an die Bänke. Da war alles gewaltig. Und dann kam es. Da war ungefähr so 22 Uhr geworden. Und die Kirche rappelvoll. Richtig rappelvoll. 22 Uhr. Von 6 hat der Gottesdienst begonnen. Und erst dann begann der Spaß, um ehrlich zu sein. Das Ganze war für mich so wie in Sister Act sitzen. Kennt ihr den Film Sister Act? So hat sich das für mich gefühlt. Und dann begann der Spaß. Die Priester waren mit alles Predigt, Eucharistie und was weiß ich was fertig. Und dann, ohne Scherz, haben sie angefangen, für Heilung zu beten. Sie haben angefangen, für Kranke zu beten in der katholischen Kirche. Richtig hohe, große Kirche, alttraditionell, wie wir das von den Kirchengebäuden kennen. Genauso eine mit richtig Holzbänke, wo man nach 2 Minuten schon weh hat in den Popo und so weiter. Aber ich sag dir, die haben angefangen, für Heilung zu beten. Und Gott hat angefangen, Wunder zu verwirklichen in dieser Kirche. Um 10 vor 12 habe ich meine Begleiterin gesagt, hey, es macht Spaß, aber ich muss schlafen, morgen habe ich eine Fahrt, ich muss früher. Also ich ging 10 vor 12 ungefähr von dieser Kirche weg, von 5 saß ich gefesselt auf die Bank. Ich sage dir, das war ein Erlebnis. Und ich bin gegangen und die Kirche war, ich musste mich irgendwie an den Leuten fast vorbei trampeln, um überhaupt rauszukommen. Und das waren Menschen, die verstanden haben, es geht darum, wer an Jesus glaubt, hinterherläuft ein Anhänger voll mit Wunder und voll mit Gutes. Warum nicht? Es gibt keinen Grund. Heute Abend bist du dran. Und jetzt komme ich zu einem spektakulären Wunder Jesu. Ich liebe Jesus so sehr und ich möchte gerne wie Jesus werden, manchmal auch in dem, wie er Wunder getan hat, aber manchmal traue ich mir ehrlich gesagt nicht so. Er war ziemlich spektakulär manchmal und hat so interessante Ideen. Okay? Jesus spuckt ein Wunder. Habe ich das so genannt? Übrigens nur nebenbei, das ist der einzige Wunder in der Bibel, von dem wir wissen, der Wunder hat nicht richtig funktioniert. Nur für die Leute, die noch funktioniert und funktionieren, schwärmen. Ich habe heute gesagt, Gottes Wort und Gottes Geist funktionieren nicht, sondern sie wirken. Dieses Wunder hat tatsächlich nicht richtig funktioniert. Jesus hatte einen Plan, der ging nicht auf. Lass uns mal lesen. Matthäus 28, 22 bis 25. Und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand, pass auf, bitte auf diese Details, und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Sagen wir einmal, führte ihn hinaus. Sehr gut, bitte merkt euch, dass er das getan hat. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hand auf seine Augen und sah deutlich. Und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Erstmal. Was hier in diese Ereignis passiert, fasziniert mich echt total. Erstmal, ein Blinder soll gesund werden. Und was macht Jesus? Jesus geht mit ihm spazieren. Sag mal, Jesus, geht's noch? Weißt du, für einen Blinder habe ich mir sagen lassen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ihm außer dem gewöhnlichen Ort, wo er sich in- und auswendig kennt, herauszunehmen. Die bringen ihm einen Blinden und sagen, Jesus, bitte heile ihn. Jesus packt ihm an der Hand und sagt, komm Kleiner, wir gehen erstmal eine Runde spazieren. Ich denke, dieser Blinder kannte den Dorf richtig Millimeter für Millimeter. Ich denke, er wusste, ich laufe hier 50 Meter, dann läuft an mir vorbei jeden Morgen diese Kutsche mit den Hühnern drauf. Back, 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 back. Dann höre ich das, dann weiß ich, ah ja, okay, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich hier rechts drehen. Und nach 30 Meter läuft die nächste Kutsche an mir vorbei zum Markt, die Schafe drauf hat. Und nach so und so viel Meter biege ich links und deshalb und tastet, vielleicht kennt ihr schon die Schlaglöcher in den Boden und ihr wusste genau, wenn ich das so fasse, dann komme ich und hier ist mein Platz, sitze ich. Er kennt sich wahrscheinlich sehr gut aus in dem Ort, aber Jesus sagt, die sagen, hey Jesus, diese Blinde muss geheilt werden und das Erste, was Jesus macht, er nimmt ihn an und kommt, wir gehen spazieren, mit anderen Worten, Jesus nimmt ihn aus seiner gewöhnlichen Umwelt heraus. Du hast dich daran gewöhnt, das zu hören. Du hast dich gewöhnt, das anzufassen. Komm, Baby, ich nehme dich aus diesem gewöhnlichen Rahmen, in dem du dich versteckt hast, heraus. Ich lasse dich nicht hier sitzen. Du kommst einfach aus diesem Platz heraus. Jesus bringt diesen Mann aus seiner gewöhnlichen Ortschaft heraus. Komm, ich bringe dich heraus. Und meine Frage an dich, an was hast du dich in deiner Gesundheitszustände gewöhnt? Womit hast du dich schon zufrieden gegeben, mein Freund? Immer in Heilungsseminare etc. Ja, das ist mein Diabetes, mein Krebs, ich sage es deins behalts. Menschen identifizieren sich mit Krankheiten. Es ist meine Schwachheit. Nein, es ist nicht deine Schwachheit. Manche Menschen identifizieren sich mit der Krankheit, weil sie dadurch Mitleidsrunden bekommen. Oh du Armer, oh du Süßer, oh komm wir beten, oh komm wir trinken Kaffee, oh komm wir was weiß ich was. Einfach wir haben Mitleid und wir pflegen Mitleid, wir pflegen unsere Krankheiten, einfach weil wir gerne Mitleid bekommen. Wir identifizieren wir uns und Jesus sagt, hey, willst du geheilt kommen, ich nehme dich an der Hand und erstmal gehen wir eine Runde spazieren und zwar außer diese Rahmen, in den du dich einfach hineingesteckt hast. Ich will dich herausziehen aus deinen gewöhnlichen Rahmen. Ich will dich herausziehen aus diesen Überzeugungen, die du dir selber in deinen Kopf hinein platziert hast, dass nichts mehr möglich ist, dass nicht mehr passieren kann, dass Heilung für dich nicht mehr möglich ist. Ich will dich herausziehen aus diesen Rahmen heraus und ich will dir zeigen, dass es doch geht. Jesus schleppt diesen Mann an der Hand und sagt, komm, ich bring dich aus deiner gewöhnlichen Orten in einem sicheren Umgebung heraus. Ich nehme dich dort, wo du nicht gewöhnt bist. Ich nehme dich dort, wo du noch nie gewesen warst. Ich nehme dich an einen Ort, wo meine Ruhe existiert. Ich nehme dich an einem Ort, wo du richtig verändert werden kannst. Weil du in deinem gewöhnlichen Ort bleibst, wirst du nie verändert werden. Du musst aus deinem Ort heraus. Freunde, wenn wir Gottes Wirken in unser Leben brauchen, müssen wir manche Dinge brechen, müssen wir manche Rahmen in unser Leben zerstören, müssen wir an einem ungewöhnlichen Ort für uns rausgehen, müssen wir aus unserem sicheren Umfeld heraus, müssen wir mal raus, ausbrechen, richtig rausgehen aus das, wo wir uns einfach ummauert haben. Und nur so läuft den Glauben und nur so läuft die Kirche und nur so läuft mein Leben und nur so handelt Gott und so weiter und so fort. Freunde, wir beengen uns selber mit dem Ganzen und Gott sagt, komm, du willst geheilt, ich nehme dich heute Abend an der Hand und ich spaziere mit dir außerhalb das, was du dir selber eingeeignet hast. Ich nehme dich aus der Käfig heraus und gehe mit dir mal eine Runde spazieren und dort sollst du das erleben, was du noch nie in deinem Leben erlebt hast. Deswegen ein, zwei Fragen an dich zum Nachdenken. In welchem Horizont befindest du dich? Was ist dein Horizont? Wo hast du dich geklemmt? Wo bewegst du dich? In welchem Rahmen? An was hast du dich gewöhnt? Was ist für dich normal? Was ist für dich absolut okay? Womit hast du dich zufrieden gegeben? Ich gebe dir noch einen Tipp von Psalm 23. Wir haben schon den ersten bekommen. Das heißt, dort sollte ich wandern im Tal des Totens Schattens. Das heißt, sollte ich wandern, es ist Bewegung. Du bist im Tal, nicht mal den Tod, das ist nur sein Schatten, der über dein Leben geworfen wird. Nicht mal der Tod fasst dich an, das ist nur dieser brüllende Löwe, okay? Ich wandere in diesem Tal. Das ist eine Wanderung, eine nicht schöne Wanderung. Aber der größte Fehler, den man bei dieser Wanderung machen kann, ist, wenn man sein Zelt auspackt und zeltet. In dem Tal darf man nicht zelten. Im Tal darf man kein Zelt aufschlagen. Man muss wandern, bis dieser Tal zu Ende ist. Mit viel langer Puste, mit langer Ausdauer, mit dem Augen auf Gott gerichtet, mit der Hirte, die, auch wenn du drin wanderst, er ist bei dir und wandert mit dir, bis du aus diesem Tal gekommen bist. Deswegen solltest du in dein Tal gezeltet haben, bitte pack dein Zelt heute Abend zusammen oder lass dein Zelt liegen von mir aus und fang an wieder zu wandern. Weil da ist ein Ende von jedem Tunnel und bei uns in Israel sagen wir, gegenüber jedem Tief gibt es wieder einen Hoch. Deswegen Gott will dich an der Hand nehmen und dich an diesen Orten führen, Halleluja. Er will nicht, dass du in diesem Ort bleibst. Wieso? Außerhalb diesen gewöhnlichen Horizont passieren außergewöhnlichen Dingen. Außer diesen gewöhnlichen Orten passieren außergewöhnlichen Dingen. Und Jesus fängt schon an, richtig spektakulär zu werden. So, jetzt nimmt einen tiefen Atemzug und spuckt dem Blinden voll ins Gesicht. Was für ein höflicher Jesus dienen wir. Er will geheilt werden, er will eigentlich nur sehen, Jesus. Er will nur sehen. Nein, erstmal Spaziergang machen, aus dem Gewöhnlichen heraus. Und als ob das nicht genug wäre, nimmt Jesus, kommt, okay, jetzt pass auf, jetzt wird es ein bisschen kalt, kennt ihr wieder beim Arzt, wenn das so spricht, um EKG zu machen und so, jetzt wird es kalt. Und Jesus sagt, hey, pass auf, jetzt wird es kalt. So, jetzt wird es kalt. Ich habe eine Überraschung. Das Wundermittel hat nicht richtig funktioniert. Der Mann konnte nicht gleich klar sehen. Jesus, ich meine, du bist heilig und wenn du spuckst, das sind bestimmt heilige Spucke. Jesus spuckt ihm ins Gesicht und diese Wunder funktioniert nicht. Die heilige Spucke von Jesus haben sein Gesicht zwar getroffen, aber immerhin, der Mann sieht schon mal verschwommen. Und jetzt kommt ein Geheimnis, von dem wir lernen müssen. Und ich denke, das ist die Lektion in dieser Stelle. Nämlich, der Blinde gibt eine ehrliche Antwort. Er kann nicht klar sehen. Stell dir vor, dieser Blinde hatte gesagt, ach ja, ich sehe, das wird schon. Das hat seine Zeit, so wie wir immer gerne sagen, wenn das nicht funktioniert, wenn wir für Heilung beten. Stell dir vor, der hat gesagt, Jesus, ich glaube, das wird noch vollendet. Da wäre er wahrscheinlich heute noch durcheinander mit seinen Augen. Er hat eine ganz ehrliche Antwort gegeben und ich glaube, das ist das, was Jesus will. dass wir ehrlich sind und nicht heile wild spielen. Es gab so vor ein paar Jahren eine Bewegung, die richtig auf diese Schiene gegangen ist und du bist Christ und dir passiert nichts und du bist wunderschön und wunderheil und alles in Ordnung und so. Und dann hat einer der Prediger, diese, ich habe ihn mal live gehört, der hat gesagt, hey Leute, ihr sollt echt aber trotzdem ehrlich sein. Jesus schon gut, alles klar, aber du kannst nicht zum Arzt gehen, weil der Hummel dich in die Nase gestochen hat und du hast so einen Clown-Hummel-Nase, einen Clown-Nase und du gehst zum Arzt und sagst, hey, was ist denn los? Nix, ich bin gesund. Ja, warum bist denn du hier? Das geht auch nicht. Wenn es uns schlicht geht, will Jesus nicht, dass wir heile wild spielen, dann geht es uns mal schlicht. Dann laufen wir mal in einem Tal, wo der Tod seinen Schatten über uns wirft. Aber wir werden geschlagen, aber nicht geknickt, weil der Heilige Geist in uns ist. Wir werden geschlagen, wir werden von der Schlange gebissen, aber der Gift tötet uns nicht, weil Jesus uns nicht von Schlangen biss, sondern vom giftigen Gift quasi beschützt und bewahrt, so wie wir beim allerersten Abend gesagt haben. Jesus will, dass wir ehrlich sind und nicht, dass wir irgendwelche Stories machen und keine Ahnung. Also, wenn es uns schlecht geht, müssen wir nicht versuchen zu faken und alles schön zu machen. Gottes heilende Kraft zu empfangen, sollen wir ehrlich sein. Einfach mal mit Jesus ehrlich sein. Einfach mal auch ihm sagen, Jesus, ich weiß, dass du heilen kannst, aber ich tue mich gerade schwer mit der Sache. Jesus, ich weiß, dass du mich herausführen willst, aber ich tue mich schwer. Nimm mich an der Hand. Nimm mich an der Hand da, wo ich schwach geworden bin. Da, wo ich gerade es nicht meistern kann. Nimm mich an der Hand da, wo es schwierig für mich. Sei einfach ehrlich und Gott wird dir auch seine Kraft in ganz ehrlicher Weise geben. So, jetzt, weil dieser Mann eine klare Antwort handelte Jesus weiter. Er legte noch einmal Hand auf ihn und alles wurde klar. Ich wiederhole gerne, nur durch die Wahrheit können wir klar sehen. Wie gesagt, handelte dieser Mann so unehrlich und fromm, ja, das wird schon, wäre er wahrscheinlich heute noch krank. So, Jesus ist Wahrheit und wir wollen auch in Wahrheit wandeln. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir Jesus als die Wahrheit für unser Leben nehmen, wollen wir auch wahrhaftig sein. Wollen wir auch die Wahrheit reden. Warum? Er ist wahrhaftig. Wir sollen auch so sein wie Jesus. Jesus ist wahrhaftig. Wir wollen auch wahrhaftig sein und glauben, Jesus, du nimmst mich heute Abend raus in den Umfeld, aus meiner Umfeld und du machst was für mich. Und jetzt möchte ich dir was zeigen, diese schwierige Frage, mit der wir uns immer wieder beschäftigen, warum weiß ich nicht, obwohl Auftrag und Erbe klar sind, aber immer wieder diese Frage. Ich dachte, ich versuche es mal so zu analysieren aus einem Bibeltext, der ziemlich bekannt ist. Ich lese erstmal das Schwarze. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Also Gott wünscht sich oder Gott beabsichtigt, dass alle Menschen freigesetzt, ganz gemacht, wiederhergestellt und geheilt werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist Gottes Wille, dass wir seine Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht uns frei. Jesus ist die Wahrheit. Die Wahrheit, wenn wir schon von der Wahrheit reden, entspricht nicht immer der Realität. Wir sehen Realität und denken, das ist die Wahrheit. So, was ist der Unterschied? Realität, mein Bein tut weh. Die Wahrheit, der Preis dafür ist schon an dem Rücken von Jesus vor 2000 Jahren bezahlt worden ist. Heißt das nicht, durch seine Striemen ist uns heil geworden? Ist das ein Laberwort oder ist das ein Glaubensbekenntnis? Entschuldigung. Ein Bekenntnis. Hoffentlich ist das ein Bekenntnis. Realität ist, ich brauche Versorgung. Die Wahrheit ist, er ist mein guter Hirte. Mangel ist ausgeschlossen. Die Sache sieht deprimiert aus, aber Gottes Reich besteht zu Drittel aus Freude und diese Freude ruft Leben in mir hervor, die übernatürlich ist, die nicht normal ist, dass man sich in solchen Situationen freuen kann. Das ist einfach so. Weil Gott uns liebt, macht er das. Also er will wirklich, dass wir wahrhaftig sind in der Sache und dass wir sagen, okay Gott, du willst, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit, du bist die Wahrheit, Jesus, du bist für mich gestorben, du bist für mich auferstanden. Und übrigens, nur so nebenbei mal eine theologische Frage, Pastoren dürfen nicht antworten, nur ganz, ganz kurz, dass ich sicher bin, ihr wisst, was eigentlich geschah. Wo war Jesus denn zwischen Karfreitag, was wir Karfreitag nennen und was wir Ostersonntag nennen? Weiß jemand das? Im Totenreich. Und was hat er dort gemacht? Sag's laut, das gefällt mir.
Hat Satan besiegt und den Tod.
Perfekt, perfekt. Das ist die Wahrheit, die jede Realität überdecken soll. Dass Jesus, als er im Grab war, hat er keine Weinprobe und Whiskyprobe-Party mit den Engeln gemacht, sondern er ging in das Hades, in das Totenreich, in das Todesreich und vernichtete den Tod und vernichtete die Krankheit und die Sünde und den Teufel. Deswegen sagen wir ja, er ist siegreich auferstanden. Ja, auf was dann? Nicht indem er nur im Grab Leiche gelegt wurde, weil er dort gegangen ist, wo die Ursache der Böse und hat es einfach vernichtet. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit setzt uns frei, Freunde. Kennen wir diese Wahrheiten über Gott? Ich möchte gerne euch noch weiterführen und euch ein klares Statement geben. Gott ist nicht Verursacher von Krankheit, er ist der Verursacher von Heilung. Nur für diejenigen, die meinen, Gott macht das absichtlich, ich muss was lernen, ich muss dabei was ertragen, Gott hat seine Wege mit mir. Nein, die Bibel lernt uns nicht, dass Krankheit ist der Lehrer der Gemeinde, sondern dass der Heilige Geist der Lehrer der Gemeinde ist. Jesus hat nicht gesagt, und ich werde euch erkälten lassen und euch dadurch an alles erinnern, was ich euch... Nein, er hat gesagt, ich gebe euch einen Parakletos, einen anderen Beistand, einen Tröster, einen Beisteher, der euch an all das erinnert, was ich euch zu euch geredet habe. Das ist der Heilige Geist. Also der Lehrer der Gemeinde ist der Heilige Geist und nicht die bösen Versuchungen und nicht die schwierigen Zeiten. Gott lässt sie zu, ja, damit wir dadurch trainiert werden und wachsen und lernen, auf ihm allein zu vertrauen, in diese Täler, wo der Tod sein Schatten über uns springt, ja, und liegt. Aber das ist nicht das, wie Gott uns lehrt, ihm zu lieben und ihm zu glauben. Und das ist nicht übrigens die Erziehungsmethode Gottes. Gott ist ein liebevoller Gott und er ist nicht der Gott von solchen Sachen. Und hier möchte ich langsam in mein Ministry-Time für euch heute Abend starten. Und ich möchte euch Folgendes präsentieren, nämlich 9 Thesen, die von vielen Menschen, auch leider von Christen, geglaubt werden, aber die Jesus nicht über Krankheit gesagt hat. Okay? Diese Sachen hat Jesus über Krankheit nicht gesagt. So, merk sie dir, notier sie dir, von mir aus zuck dein Handy raus und fotografiere meine Folien, ich habe kein Problem damit, darfst du sehr gerne machen. So, gehen wir zum Thema. Nummer 1. Diese Krankheit ist ein Dorn im Fleisch. Du musst es tragen. Bitte löse dich von dieser Lüge. Das ist so, wie wenn ich jeden Tag meine Tochter eine auf die Backe verpassen würde und sage, hey, denk dran, das ist mein Liebeszeichen für dich, damit musst du leben, dass deine Backe immer sich schwer und angeschwollen fühlt. Hätte doch kein vernünftiger Vater macht das, oder? Komm jetzt. Die zweite Lüge. Diese Krankheit ist dir gegeben, damit du demutiger wirst und Gott mehr vertraust. Ha, 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 ha. Teufel, versuch bitte anderes. Das ist ich zum Lachen. Das ist eine Lachnummer. Aber leider glauben das viele, diese Krankheit ist dir gegeben, damit du demutiger wirst und Gott mehr vertraust. Weißt du, wir lernen Gott nicht vertrauen, indem wir krank sind. Klar, wenn eine Krankheit kommt, dann kommt sie halt. Aber das ist nicht Gottes Geschenk an dich, damit du lernst, ihm zu vertrauen. Weißt du, wie mein Papa mir beigebracht hat, ihm zu vertrauen? Er hat mich nicht dafür geschlagen. Wirklich nicht. Weißt du, was er gemacht hat? Ich war, was weiß ich, vielleicht 3-4 Jahre alt. Er hat mich so an den Armen gehoben, auf den Tisch gestellt und hat gesagt, Junge, komm, spring mal zu mir. Und ich habe meinen Papa voller Glauben angeschaut. Ich habe als Kind null dabei gedacht, und irgendwie eine innere Überzeugung rief in mir, der Mann fing dich an. Und habe an ihm geschaut und wumms, bin auf ihm gesprungen und hat mich gefangen. Und hat mich wieder auf den Tisch gestellt. Hat aber diesmal einen Schritt nach hinten gemacht. Und hat gesagt, jetzt spring noch einmal. Und das Ding hat sich wiederholt. Und so habe ich gelernt, meinem Vater zu vertrauen. So wusste ich, mein Vater wird mich nie fallen lassen. So wusste ich, dieser Mann wird mich immer halten und immer hochheben, egal was in mein Leben läuft. Mein Vater ist immer für mich da. Hey, wenn ich heute von meinem Vater schwärme, ich weiß, warum ich das mache. Ist nicht, weil ich irgendwie einen Mensch loben möchte, überhaupt nicht, sondern weil er seine Spuren in mein Leben hinterließ. Das ist ganz einfach. So, die Krankheit ist keine Vertrauensprobe für dich und keine Vertrauensstory, die du glauben solltest. Nummer drei, diese Krankheit ist ein Geschenk Gottes, um dir etwas beizubringen. Als ob da gar kein Heiliger Geist gäbe. Ganz ehrlich. Freunde, der Krebs ist kein Geschenk Gottes an niemanden. Die Krankheit ist nicht Gottes Geschenk an keiner von uns. Verabschiede dich bitte von diesen Lügen, die gehören nicht in dein Leben. Lass uns weiter gucken. Gott erhält großen Ruhm durch dich, wenn du ihn in deiner Krankheit anbetest. Oi, 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 oi. Weißt du, die Bibel sagt, unabhängig von unserem Gesundheitszustand, Gott ist gelobt zu werden, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, unabhängig, ob du gesund bist oder ob du ungesund bist. Gott gebührt alle Lob, alle Ehre, alle Dank. Und übrigens, Gott braucht dir keine Krankheit zu geben, damit du ihm ja mittendrin lobst und verstehst, dass es gut ist, das zu machen, mitten in der Krise. Weil Gott wird 24/7 gelobt und gepriesen von den Seraphim und den Cherubim, die um ihn herum fliegen. Und bei jeder Runde entdecken sie eine Seite, die sie nie von ihm gesehen haben, neu und sagen, heilig, heilig ist der Herr der Herrscherin. Heilig ist der Herr der Herrscherin und seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Oh, Halleluja. Er braucht dein und mein Lobpreis nicht in der Krankheit, damit er geehrt wird, wirklich nicht. Freunde, das ist ein Quatsch. Also, falls du sowas geglaubt hast, nein, wir sollen lernen, dass Lobpreis und Anbetung Gottes machen wir nicht, wenn wir krank sind, sondern machen wir das allein, weil er der König der Könige ist, der Herr der Herren ist und alle Anbetung und alle Ehre würdig ist, unabhängig von unserer Situation. Deswegen lehne ich genauso diese Lüge ab. Nummer 5. Es ist jetzt einfach nicht Gottes Zeit dafür, dich zu heilen. Weißt du, das ist eine Entschuldigung, die wir für Heilung Betende immer gerne benutzen, wenn eine Heilung gerade sich verzögert hat. Vielleicht ist es nicht Gottes Zeit. Das ist Quatsch. Ich sehe nirgends in der Bibel, dass Jesus jemandem gesagt hat, es ist nicht die Zeit zu heilen. Er heilte alle Kranke und Gebrechen, alle, die zu ihm kamen, heilte er. Er heilte sie, ohne zu sagen, heute und morgen, jetzt und an der Stelle. So heilte Jesus. Deswegen glaube ich nicht an diesen Zeitfaktor. Und einfach Leute mit sowas zu belasten. Nummer 6. Gott ist souverän und hat ein gutes Ziel mit dieser Krankheit. Als ein Prophet mir Gottes Plan für mein Leben offenbart hat, hat mir keine Krankheit drin offenbart. Als Gott mir gesagt hat, hey Timmy, es könnte schwierig, ich berufe dich, hat er mir keine Krankheit drin versprochen. Okay, er hat mir auch nicht versprochen, dass mein Leben so wird wie auf dem roten Teppich. Das ist auch eine Lüge. Dass alles JPA ist. Aber Gott plant nicht das Böse für uns, aber wir haben einen Gegner und Widersacher, einen Ankläger, der so gerne lügt und sehr gerne versucht zu beängstigen und zu rauben. Der könnte sowas machen, aber Gott ist nicht so böse. Die Bibel sagt, Gott versucht uns nicht mit Bösem. Das reicht mal schon, um zu verstehen, dass Krankheit eigentlich nicht von Gott kommt. Also Gott ist souverän, ja, aber Gott versucht dich nicht mit Bösem und Krankheit ist nicht seine Art, um dir und mir was beizubringen. Es ist nicht Gottes Wille, dich zu heilen und das ist das größte Lüge. Wenn ich jemandem sage, Gott will und kann dich nicht heilen, im Prinzip sage ich derjenige, das Blut Jesu am Kreuz gegossen ist und seine Striemen reichen für alle Menschen der Erde, aber für dich ist es keine Frage. Das reicht nicht für dich. Freunde, ich habe ein ganzes theologische Masterstudium abgebrochen und der Titel war mir sowas von wurscht egal. Da sind meine Scheißegal-Hormone richtig hochgestiegen. Ja, und ich habe mein Studium abgebrochen, nur weil der Professor, der uns unterrichtet hat, sowas behauptet hat, dass Jesus keine psychisch Kranke heilen kann. Wir sehen das nicht in der Bibel. Dann habe ich ihm gesagt, Herr Professor, dann heißt das, wenn ich bei der nächsten Heilung Gottesdienst die Leute nach vorne aufrufe, werde ich sagen, alle psychisch Kranke, bleibt bitte sitzen, das Blut Jesu reicht nicht für euch. Und dann war er auf einmal stumm und am nächsten Tag bei der Andacht in der Bibelschule hat er sich korrigiert. Und ich sage, Gott sei Dank, aber trotzdem sage ich, okay, den Studium und diese Titel brauche ich nicht, wenn er mit solchen Kram verbunden ist, kann er gerne behalten. Brauche ich nicht so. Gott ist nicht so einer. Nummer 8, wir sind gleich durch. Du hast einfach nicht genug Glauben, deine Heilung zu empfangen. Hey, mehr Dippre als diese Lüge gibt es nicht. Du hast nicht genug Glauben. Jesus hat gefragt, glaubst du, so soll es dir nach deinem Glauben geschehen? Ja. Glaube spielt eine Rolle, ja. Aber wenn Heilung von dein und mein Glauben abhängig ist, dann werden wir nie was empfangen. Und das wäre so ungefähr ausschauen, als ob wir mit unserer eigenen Leistung Heilung bewirken können. Und das erlaubt Gott nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Gott ist souverän, Freunde, und Gott heilt, weil Heilung in den Striemen seines Sohnes lagen. Gott heilt, weil Gott liebt. Gott heilt, weil wir seine Kinder sind. Und das ist alles. Deine Heilung ist nicht vom Glauben abhängig, glaub mir das. Und der hat gefragt, ja, glaubst du, dass ich das tun kann? Herr, helfe meinen Unglauben. Okay, komm, Wurst drauf. Jesus erhöht auch seine Wurst-Egal-Hormone und heilt der Knecht von diesem Mann. Ganz einfach. Und Nummer 9, wenn du dein Leben in Ordnung gebracht hast und du die Sünden lässt, dann wird Gott dich heilen. Und das ist genau das, was ich sage, als ob Heilung zu kaufen ist, als ob Heilung mit dem eigenen Kraft zu bewirken ist, als ob Heilung eine Sache, die wir irgendwo kaufen können. Mich ärgern am allermeisten diese Prosperity-Teachers, die Wohlstandlehrer, und wenn sie anfangen, ihre Investment zu sammeln und bevor sie für Heilung beten, besonders, die fangen an, dir auf Englisch zu sagen, plan a seed for your healing. Pflanze eine Same mit dieser Kollekte quasi für deine Heilung, als ob Heilung bezahlbar wäre. Freunde, wenn ihr solche Prediger hört, schaltet den Kanal um. Wenn ihr einen Prediger hört, bless me so you'll be blessed, donate for the prophets, schalte diesen Kanal um und verliere kein Geld. Tu mir einen Gefallen, tu dir einen Gefallen, tu dem Himmel einen Gefallen. Heilung kann man nicht kaufen. Segen Gottes kann man nicht mit Spenden kaufen. Du kannst segnen und spenden, so viel du willst. Du wirst nie was dafür empfangen, wenn du mit Gott pokerst. Gott gibt dir ohne Vorwurf, ohne Vorbehalt, ohne Vorleistung. Gott liebt und Gott gibt. Übrigens, das ist mein Satz zu Hause. Meine Mädels haben sich schon dran gewöhnt an diesem Satz. Das kam so, dass wir zum Essen zusammensaßen und meine älteste Tochter war damals vielleicht 3 Jahre alt. Und obwohl wir das Gleiche im Teller hatten, sie wollte immer von Papis Teller was essen. Und was juckt mich das? Ich habe immer gesagt, hey, komm Schatz, Papi liebt, Papi gibt. Die sind inzwischen 7 und 9 Jahre alt und immer, wenn sie was von mir haben wollen, die sagen mir immer noch, Papi liebt, Papi gibt. Ich muss meinen Mohnenkopf in meinen Ladetag einfach schnell runterschlucken, nicht mal kauen, bevor sie fertig sind und mir sagen, Papi liebt, Papi gibt. Hey, das ist ein Kampf. Meine älteste Tochter, die ist noch ziemlich dezent, die isst ihre Wurstle, wenn wir grillen, und die ist zufrieden mit, die Kleine konkurriert mit mir auf den Steaks. Und mit der Behauptung, Papi liebt, Papi gibt, was für ein Vertrauen hat diese Kleine in ihrem Papa. Papi liebt, Papi gibt, das habe ich hineingeprägt in die Herzen meiner Töchter. Und sie wissen Bescheid, sie können mein Leben von mir verlangen und sie werden mein Leben bekommen, ich sage dir. Papi liebt, Papi gibt. Und ich wiederhole sehr gerne noch einmal, ich kann nicht mehr, ich kann nicht stärker, ich kann nicht tiefer, ich kann nicht höher lieben, als mein Papa im Himmel lieben kann. Und wenn ich das als so ein begrenzter und beschränkter Mensch schaffe, wie viel mehr der Papa im Himmel? Hey, glaub mir, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, ja, dass keine Dorne einer meiner Töchtern sticht, dass nicht meine Mädels piekst. Ich werde alles Mögliche tun, dass diese Mädels von jedem Schmerz geschont werden. Ich sage dir, ich schwöre es dir, tut jemand vor meinen Augen, versucht eine meiner Mädels irgendwas zu tun, da kommt ein Tiger aus meinem Herz raus und schnappt sich dieser Kerl und zerfetzt ihn. Das verspreche ich dir. Ich mache mir schon Gedanken über den ersten Freund, ihr wisst schon Bescheid. Oh je, die sind noch zu jung, ich muss mich mit solchen Gedanken jetzt nicht befassen, aber alle Papas im Raum, die mal eine Tochter erzogen haben, sagt ihr mal bitte Amen. Bin ich der Einzige mit Töchtern im Raum? Sag mal Amen, alle, lass mich mal so einen wuchtigen Amen hören. Amen. Ja, 2, 3, dann bin ich beruhigt. Er sagt dir, Papas Mädelsherz. Wir Orientaler, wir lieben es, wenn Gott uns Jungs schenkt. Ich war mit meinen Mädels und ich war mit noch einem Kollegen von mir, der Jungs hat fast im selben Alter. Wir waren zusammen zu einem Anlass in der Wirtschaft. Ich ging erhobenes Hauptes von dem Restaurant raus, weil ich zwei Mädels habe, höflich, ruhig, süß, zufrieden. Sie sitzen ganz intelligent, sie essen ganz intelligent, sie sind wunderschön und die müssen nicht rumrennen und nicht rumschreien. Und ah, ich war so dankbar, dass ich Mädels habe, du weißt gar nicht wie sehr. Das ist echt Gnade, ich liebe meine Mädels. Ganz einfach und ich liebe ihre Mutter noch dazu. Schaffe ich noch. Und das seit 11 Jahren. Hei, 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 hei. So, Gott liebt uns, Freunde. Und ich möchte euch, Gott macht mir das gerade schwer am Herz. Lass mich dir noch was sagen. In dieser Gemeinde, in deinem Hauskreis, in dem Bereich, wo du leitest. Und wenn ich jetzt das rede, ich rede das unabhängig von einem bestimmten Alter. Okay? Nur wenn du wie ein Vater liebst, kannst du auch wie ein Vater geben. Nur wie du wie ein Vater liebst, kannst du so wie ein Vater geben. Okay, ich bin 38 Jahre alt. Das Geheimnis ist jetzt gelüftet. Ich weiß, ich sehe wie 39 aus, aber ich bin wirklich 38. Ganz im Ernst. Und ich leite immer noch unsere Jugendarbeit in der Gemeinde. Und ich habe junge Leute von 13 bis sogar Ende 20, Anfang 30, sie kommen immer noch. Ohne Unterschied. Ich nenne sie alle Kinder. Und wenn ich gehe in die Jugend und sage, hey Kinder, was geht ab? Jetzt machen sie den Spaß mit und sagen, hey Papa, schön, dass du hier bist. Einer meiner Jugendlichen, der ist Anfang 20, der hat gerade Deutschland verlassen in die USA. Und ich habe ihm vor ein paar Tagen eine Message geschrieben. Er sagt, hey, bist du schon los oder bist du noch hier? Dann schrieb er mir zurück, hey, warum interessiert dich das eigentlich so sehr? Ich habe einfach geschrieben, weil du ein Sohn bist. Ganz einfach so. Wisst ihr, was kam zurück? 5 Emojis mit Küsschen. Weißt du was, was mein Herz sehr berührt bei meinen geistlichen Kindern? Und was mir echt zeigt, dass dieses Vertrauen Vaterkinder gibt im Geistlichen. Wenn wir in der Gemeinde Essen haben, zusammen essen, grillen, wir haben so Potluck alle 2 Monate einmal, dass alle Leute Essen mitbringen, also bring ein Chair. Hey, Buffet ist voll. Ist voll, da fehlt gar nichts. Ich gehe, mache meinen Teller voll und will vom Buffet laufen zu meinem Platz wieder. Weißt du was? Wenn sie auf dem Weg sind, sie kommen und holen sich das Essen aus meinem Teller und knabbern. Und sie denken, hey, wie reagiert jetzt der Timmy drauf? Und ich sage dir, ich kriege fast feuchte Augen, wenn ich das sehe. Und sage, wow, was für ein Vertrauen ist das. Kinder, ihr dürft gerne von meinem Teller essen, sage ich. Denn das macht mir Freude, ich bin stolz auf euch. Das ist für mich, ich weiß, ich konnte ihren Bruder sein, ihren älteren Bruder. Aber ich weiß um diese Verantwortung, die ich als geistlicher Vater ihnen gegenüber habe. Deswegen habe ich ein paar Mal auch euch Kinder gesagt. Nicht, weil ihr klein seid, nicht, weil ihr missachtet werdet, sondern weil ich weiß um die geistliche Verantwortung, die ich euch genauso gegenüber habe. Übrigens, wir kommen nicht aus der einen Gemeinde. Ich komme aus Ulm, sie kommen aus Weikersheim. Und ich habe sie ein paar Mal erlebt und dachte, wow, sehr schön, ihr dürft mich mal gerne mal in meinen Dienst begleiten. Und sie haben zugestimmt. Und sie kommen, ich verstehe heute noch, warum kommen sie eigentlich aus Weikersheim und begleiten einen Pastor, der nicht mal ihren Pastor ist. Ich darf immer wieder mal in ihren Jugendgottesdiensten predigen, auch mal in der Gemeinde. Ich habe sogar einen mächtigen Rekord bei euch letztens gebrochen, habe ich gehört. Ich war stolz drauf, immer noch. Und so kommt die Beziehung. Aber was lässt so eine junge Mannschaft übers Wochenende, sie hätten echt was ganz anderes machen können. Irgendwo jetzt im Sommer, Baggersee oder keine Ahnung was, irgendwo zusammen nach Bella Italia gehen. Weil die Italiener haben Zeit, sie spielen nicht bei der Fußballmeisterschaft mit. So, man kann jetzt Pizza bestellen, man kann alles machen, was man will. Nein, aber sie kommen und dienen Gott. Und ich sehe eine Verantwortung ihnen gegenüber, als Geistlicher, zu schauen, dass die in diesem Dienst auch wachsen. Nicht nur hier auf der Bühne stehen und singen, sondern dass die in der Vorbereitungszeit, wenn wir zusammen beten, auch was von mir auf den Weg mitnehmen. Und ich hoffe, ich konnte euch was Kleines mitgeben. Weil das ist eine Verantwortung ist. Und dorthin wollen wir als Gemeinde sein. Dorthin ruft uns der Heilige Geist. Hey, das ist biblisch. Die Bibel sagt, die Söhne der Jugend sind die Pfeile in der Hand eines Mächtigen. Gesegnet ist der, der seine Taschen voll davon macht. Und ich bin süchtig. So, du bist herzlich eingeladen. Lass mich diese Einladung kurz aussprechen. Lass uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Barmherzigkeit und Gnade. Gottes Heilung ist Barmherzigkeit und Gnade. Ist nicht dein Werk, ist nicht dein Glauben, ist nicht dein, was du auch immer denkst, was du auch immer bist. Es ist nicht du. Heilung ist Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Punkt, fertig, aus. So, deswegen runter mal drei Gänge. Fokussier dich nicht auf dich selbst, sondern auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Lass uns zum Thron der Gnade kommen.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.